Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, euer Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir nehmen hier auf am späten Dienstagabend und wollen uns natürlich mit den aktuellen Themen im Handball beschäftigen, frischen Eindrücken von der Frauen-WM natürlich und auch natürlich von der European League. Und mein Name ist Sebastian Mühlhoff, ich habe heute mal wieder einen Gast dabei, damit ich nicht alleine dabei bin und euch über Handball auf dem Laufenden halte, sondern begrüße heute den lieben Patrick Richelle. Patrick.
Hallihallo in die Runde. Das ist jetzt mein zweites Mal in den letzten 7 Tagen, glaube ich. Also ich komme wieder zurück. Sebastian knallt mir hier Daumen entgegen, nach oben gestreckte Daumen. Das freut mich sehr. Ich freue mich auch sehr, tatsächlich, ja, dass es wieder mal funktioniert und wieder mal in einem, man kann ja fast schon von Rhythmus sprechen, ne? 2 Aufnahmen in 7 Tagen ist ja, kann man fast schon von einer gewissen Regelmäßigkeit ausgehen. Nee, ich freue mich sehr, ich habe Bock, ich war sogar tatsächlich, da kommen wir im späteren Teil noch dazu, auch wieder endlich mal in der Halle. So, das ist ja bei mir auch lange nicht der Fall gewesen, weil ich einfach selbst immer unterwegs war, mehr so auf Plätzen mit Rasen beruflich oder in anderen Hallen, aber in der Handballhalle war ich lange nicht und ich freue mich sehr, wieder am Start zu sein, auch wenn es inzwischen 23:30 ist in einem verregneten DFB-Pokalabend und mich Sebastian warten lassen hat, aber jetzt sind wir da.
Ja, es tut mir leid, stand immer mein Haupt, aber leider hat diese Partie nicht mehr hergegeben. Also es war ein getrostloses Rumgegurke in Mönchengladbach.
Aber das ist ja schön, weil umso mehr können wir ja über dieses Spektakel sprechen, was die deutschen Handballerinnen aktuell vom Stapel lassen und mit umso mehr Freude.
Genau, damit müssen wir auch definitiv anfangen. Ist zwar jetzt schon noch ein Tag her, Montagabend haben die ja gespielt gegen Polen, aber ich finde auch trotzdem, heute Abend kann man immer noch über dieses Spiel reden. Und also ich muss sagen, ich war vorher so ein bisschen okay, ich habe das Gefühl, da könnte was gehen, aber nach diesen ersten 2 Spielen, wo die Abwehr nicht so da gewesen ist, war ich ein bisschen gespannt, wie es wird, weil Polen sich auch gut präsentiert hat, aber dann hat diese Mannschaft eine Defensivleistung hingelegt, die wirklich vom Feinsten gewesen ist. Wirklich. Also sie hat irgendwie Probleme gehabt in den ersten 2 Spielen mit 7-6, aber die haben die Polen sowas von konsequent rausgenommen und haben da eine Leistung gezaubert, Patrick. Das war vielleicht einer der besten Leistungen einer deutschen Vorhandenmannschaft in den letzten Jahren. Also wirklich überragend.
Ja, ne, zumal eben, wie du es schon angesprochen hast, das Ganze eben nicht so klar war. Ne? Nach den ersten beiden Spielen, auch gegen die Japanerin, was du nicht gewinnen musst, was du ganz glücklich gewinnst, weil Xenia Smith sagt, jetzt gib mir her das Ding, kurz vor Schluss, 2 Sekunden vor Schluss und dann entsprechend das Ding da einstrahlt oben links mit ihrer individuellen Klasse. Und Iran möchte ich bei allem Respekt mal ausklammern, auch wenn du da 20 Gegentreffer kassiert hast. Wir haben gerade schon im Off ein bisschen drüber gesprochen, auch über die Exoten, können wir gleich nochmal gern dazu kommen, die eben bei so einer WM immer mit dabei sind und Iran war jetzt um Gottes Willen überhaupt keine Laufkundschaft im Nebenbeiverfahren. Und deswegen hat man sich schon ein bisschen Gedanken gemacht, weil ja klar war, dass es gegen die Polinnen um den Gruppensieg geht. Und natürlich war es auch im Vornherein ein bisschen klar, aufgrund eben der Hauptrundensystematik, dass du bestmöglich 4 Punkte mitnehmen musst, natürlich, um diese Viertelfinalchance, um die es immer geht, eben für die Olympia-Qualifikation, um die weiter möglich zu machen, etc. pp. Einfach mitnehmen solltest, diese 4 Punkte. Und da war eben klar, okay, die Japanerinnen waren schon knapp mit 31-30. Die Polinnen theoretisch stärker einzuschätzen und als die Japanerin. Und du hast es schon angesprochen, nichts zugelassen. Das war ja der absolute Hauptfaktor einfach, dass du in der Deckung so dermaßen aggressiv warst, so dermaßen zugepackt hattest. Du hast Phasen gehabt, wo Polen 6-7 Minuten, glaube ich, keinen Treffer erzielt hat. Und das auch schon relativ früh in der Partie. Aber nichtsdestotrotz bist du konsequent geblieben, ne? Und dann hattest du plötzlich einen 6-0-Lauf, führst mit 10 zur Halbzeit, glaube ich, ne? Und
9 waren es, aber ja, nah dran auf jeden Fall. Ja.
Aber du hattest zumindest diesen 10-Punkte-Abstand, diesen 10-Tore-Abstand mit 19-9. Und das fand ich so faszinierend, hast in der zweiten Hälfte einfach weitergemacht.
Das ist es, und das ist halt auch was man auch so ein bisschen so auch bis da so ein bisschen schwanken gesehen hatte. Also da gab es dann teilweise so Leistungen, die, Die waren vor allem offensiv, war das jetzt über beide Partien vorher, war das immer sehr, sehr gut. Also wirklich auch sehr konsequent, sehr sicher gespielt und auch sehr hochprozentig die Chancen genutzt, was man ja auch nicht immer so gesehen hat von einer deutschen Frauennationalmannschaft. Aber da war es immer mal so ein bisschen so ein paar wackelnde Abwehr mit drin, wo ich mir denke, okay, gut, das muss jetzt nicht sein. Das waren unnötige Lücken, die einfach mit dabei gewesen sind, wo man sich unnötig schwer getan hat. Aber in dieser Partie war es ja nicht eine Sekunde, wo ich so gedacht hatte, okay, diese Abwehr, diese Partie nicht im Griff. Die haben das wirklich sehr, sehr stark gemacht. Und dann war natürlich auch noch ganz, ganz wichtig, dass Katharina Filth doch endlich ins Turnier reingekommen ist, die auch bis dato noch nicht so wirklich drin gewesen ist, sich so ein bisschen schwer getan hat. Aber sie hat das, was dann noch Tor gekommen ist, wirklich gut gehalten. 8 von 20, 40% Quote, aller Ehren wert, wirklich sehr, sehr gut gehalten. Gerade von außen 4 von 6. Also wirklich sehr, sehr konsequent ihre Chancen da weggenutzt. Und es hat mir wirklich in dieser ganzen Leistung sehr gut gefallen und vor allem auch defensiv. Also da war ja auch wirklich egal, wie du dort hingestellt hast, das hat gar keinen Abbruch getan. Jeder hat sich da voll reingehangen, jeder hat seine Rolle schnell gefunden und vor allen Dingen hat dieses aggressive Rausgehen auf die Halben, das sind die Polen sowas von gestört und das war immer wirklich on point. Man hat so viele einfache Ballgewinne gehabt, sodass man schnell mit Tempo gehen konnte und dann natürlich auch teilweise Situationen hatten, wo du dann, ja, einfach Tore werfen konntest, war natürlich das heute nicht im Tor gewesen ist. Ich erinnere mich, die Polen haben zeitweise mal 7-5 gespielt. Ich glaube, sie sind damit unentschieden rausgegangen, wenn nicht sogar mit einem Tor plus, weil sie es nicht hinbekommen haben, mit 2 Frauen mehr, eine Lücke in der deutschen Abwehr zu finden. Und das sagt, glaube ich, alles darüber aus, wie stark die Defensive gewesen ist. Und da ist dann auch egal, dass Emily Bölk von nur eine 2-8 Quote hatte, weil einfach die deutsche Mannschaft so konsequent gewesen ist und es wirklich sehr, sehr stark gespielt hat.
Man muss auch dazu sagen, das gehört auch zur Wahrheit mit dazu, und das soll der Sache keinen Abriss tun. Natürlich haben die Polinnen sich auch ergeben, mit allem Respekt formuliert, so ab Mitte, zweite Hälfte.
Ja.
Da hatten sie halt erst 2 Treffer erzielt, also auf die zweite Halbzeit gerechnet. Und dann war es so ein relatives sich dem hingeben, müssen wir schon sagen, das gehört zur Wahrheit mit dazu. Das wird dir jetzt in der Hauptrunde nicht passieren, dass Gegnerinnen da so unterwegs sind und sich sagen, okay, komm, jetzt ist komplett Feierabend hier. Weil, klar, die Polinnen sind auch mit, natürlich eine Runde weiter in der Hauptrunde und das eben mit 2 Punkten, weil Deutschland sich eben diesen Sieg da absolut mit einer Leistung, du hast es angesprochen, verdient hat, die schon outstanding war und zeigt aber auch, was geht und zeigt eben aber auch, was möglich ist jetzt in dieser Hauptrundengruppe, Sebastian. Wir können ja mal einen Blick drauf werfen, wer jetzt alles so kommt und wer in der deutschen Hauptrundengruppe mit ist. Da hast du Dänemark und Rumänien, die Polinnen, Japan und Serbien eben mit am Start. Serbien startet mit 0 Punkten rein, die Rumänen haben 2 Punkte mitgenommen und Dänemark eben 4 Punkte. Und das ist natürlich Stand jetzt auch für mich das Duell um Platz 1 und Platz 2, weil ich schon sage, dass die Rumäninnen absolut machbar sein sollten. So, auch wenn die auch ebenfalls eine sehr starke Offensive hatten, auch in der Gruppenphase, aber hinten sehr anfällig.
Ja, definitiv. Also ich meine, muss ja nur das Spiel anschauen heute Abend gegen Dänemark, wo man sagt, okay, gut, vielleicht können sie da auch rankommen, weil auch Dänemark in den ersten 2 Spielen durchaus auch angenockt war. Also ich glaube, man hat auch so ein bisschen gemerkt, dass sie so ein bisschen diesen Last, du bist Gastgeber, du willst möglichst einen Titel holen. Ich glaube, das haben sie schon auch so ein bisschen gespürt. Auch gerade gegen Serbien haben sie sich wirklich sehr lange sehr schwer getan, bis sie dann wirklich dann noch Arme absetzen können in der entscheidenden Phase. Gut, klar, das Spiel gegen Chile müssen wir nicht drüber reden, das war ein klares Ding oder so, aber man war schon noch ein bisschen gespannt, okay, wie können sie sich überhaupt zeigen gegen Rumänien, und das war wirklich absolut on point. Also wie gesagt, Dänemark, das wird die Mannschaft sein, die man schlagen muss, definitiv. Und Rumänien, da bin ich sehr gespannt. Also das ist mit Sicherheit für mich eine Mannschaft, wo ich gesagt habe vor der Partie, okay, die müssen wir in Normalform bezwingen. Haben wir auch schon in den letzten Turnieren gemacht, letztes Aufeinandertreffen beim Turnier haben wir gewonnen, auch mit Christina Jagu, dem Superstar, der bisher noch nicht so gespielt hat. Ich glaube, fast noch gar keine Einsatzzeiten bekommen hat, weil sie auch angeschlagen gewesen ist. Aber natürlich, ja, jetzt mit dem Selbstvertrauen, mit dem Spiel gegen Polen, ist für dich Gruppenplatz 2 auf jeden Fall Pflicht. So, muss man einfach sagen, du hast eine überragende Torquote, plus 17 gehst du mit rein, was natürlich enorm hilfreich einfach ist. Klar, du kannst nicht ganz an Dänemark rankommen, weil natürlich plus 20 haben, aber das ist auf jeden Fall ein gutes Polster. Du hast jetzt mit Rumänien einen Gegner, der natürlich dir auch so ein bisschen so schon auch mal so wieder so dieses Konzentrationslevel halt hochbehält. Nicht, dass du halt gegen Serbien spielst und denkst, okay, gut, ich sag's mal so, die schlagen wir so im Vorübergehen mal eben so weg, was natürlich nicht so der Fall ist, aber ne, kann ja schon mal schnell so ein bisschen so reinkommen, okay, hey, so nach dem Spiel gegen Polen, ne, ja, okay, das ist halt jetzt mal eine Partie, wo wir uns ein bisschen runterkommen können, aber nein, du hast das Rumänien-Spiel, womit du dir auch im Fall eines Sieges schon fast sicher sein kannst, dass du halt einer diesen ersten zwei Plätzen belegen kannst. Und dann hast du halt dann wirklich dann dieses Finale nächste Woche Montag dann gegen Dänemark, wo es in einem Gruppensieg gehen wird. Und da kannst du dann noch mal ein bisschen, bis dato noch ein bisschen einspielen mit Serbien. Also von daher, das ist eigentlich von der Taktung her und auch vom Aufbau wirklich perfekt für die deutsche Mannschaft, würde ich mal sagen.
Ja, also von der Reihenfolge natürlich. Und ich sag mal natürlich trotzdem, du hast es schon gesagt, das ist Pflicht. Ja, weil unabhängig von den Gegnerinnen natürlich auch in dieser Gruppe, du ja auch vorher ganz offensiv das Ziel formuliert hast, zu sagen, wo du hin möchtest. Viertelfinale mit der Perspektive auf die Chance auf eine Olympia-Qualifikation. Das war das nach außen kommunizierte Ziel. Und deswegen ist es fast egal gewesen, wer in dieser Hauptrundengruppe mit auftaucht. Aber du sagst es halt, du hast eben aufgrund der Konstellation die Möglichkeit, diesen Deckel relativ schnell drauf zu machen und dann eventuell auch die Entscheidung für dich zu treffen, eben dann, ja, taktisch zu schonen, in Anführungszeichen, weil du eben weißt, dann das Serbien-Spiel, da kannst du theoretisch ein bisschen runterfahren, weil die Serbinnen, wenn hier alles im normalen Modus läuft, nichts zu tun haben sollten mit dem Weiterkommen. Und um die Goldenen Ananas spielen in der Gruppe gegen Japan oder mit Japan zusammen. Ich bin auf die Polinnen ein bisschen gespannt, weil ich mir trotzdem vorstellen kann, dass die auch äußerst angestachelt sein sollten jetzt natürlich, ne? Nach dieser Pleite, weil man muss natürlich dazu sagen, dass es zwar einen Sahnetag gab für Deutschland, aber natürlich auch einen Tag zum Vergessen für die Polinnen, wo der Anspruch auch anders formuliert ist und wo auch die Qualität eine andere ist, im Normalfall als mit minus 16, wenn mich mein Adam-Ries-Verständnis nicht gerade verlässt, gegen Deutschland zu verlieren. Deswegen die Gruppe natürlich nicht im Vorbeigehen, ist eine Weltmeisterschaft, aber musst du machen. So, und Dänemark wird dann, ja, ich bin vorsichtig optimistisch, dass es lange eng wird, möchte mich aber da noch nicht hinreißen lassen. Aber ich lasse mich wie immer gerne davon überzeugen, dass ich keine Ahnung habe.
Ja, ich denke, Dänemark wird schon nochmal eine größere Herausforderung. Also es ist auch nicht schlimm, wenn du gegen Dänemark verlierst. Klar, man hat jetzt auch gelesen, hat es auch gesagt, ja, jetzt auch WM-Halbfinale, das möchte man jetzt auch schon erreichen. Das ist auch, glaube ich, wenn man den höchsten WM-Sieg jemals in der Geschichte gegen eine europäische Mannschaft feiert, ist es auch schon ein Ziel, was man durchaus formulieren kann, womit auch mir jetzt hier alle so ein bisschen auch immer liebäugeln. Aber auch da müssen wir halt vorsichtig sein, denn es war in der Vergangenheit gerne mal so, ja, es wurde gesagt, wir wollen das gern, und dann war aber dieses Ziel, hängt so über dieser Mannschaft rüber, dass sie dann auch so ein bisschen gehemmt worden ist. Und deswegen Step by Step, ich glaube, damit fährt man sehr, sehr gut, und in die ersten acht sollte man kommen. Und wenn wir jetzt natürlich auch dann mal weiterschauen auf die anderen Gruppen, Patrick, oder auf die Parallelgruppe, die es dann dazukommen würde, dann ist diese Gruppe brutal spannend. Ich hätte gesagt, vor dem Turnier, okay, hey, Ungarn, Schweden gehen als erste Mannschaft hier rein. Ja, haha, von wegen. Ungarn verliert überraschend gegen Montenegro mit als 6 Toren. Und damit ist diese Gruppe jetzt so brutal offen. Und was ich auch persönlich ganz schön finde, ist, dass der Senegal mit dabei ist. Zum allerersten Mal haben sie eine Hauptrunde geschafft. Größter Erfolg der Vereins- oder der Landesgeschichte, beim zweiten Turnier nachher damit reinzukommen, auch weil sie halt gegen Kroatien 22-22 gewonnen haben. Und dadurch, dass auch sich Schweden jetzt nicht so überragend präsentiert hat, ist in dieser Gruppe, glaube ich, viel, viel möglich. Und das ist noch nicht sicher, wer da die ersten zwei Plätze für mich macht.
Erstmal möchte ich das lobend erwähnen, wie überragend es ist, wenn man 22-22 gewinnen kann. Der ist noch nicht, ja, Sebastian überlegt noch, der ist noch nicht angekommen bei dir, oder?
Nee, der ist schon angekommen bei mir, das habe ich schon verstanden. Ich bin
gut hier aufs Köpfchen gut, gefallen. Okay. Wolltest du dir nur nicht die Blöße geben, nochmal drauf einzugehen? Ja, okay, alles klar.
Ich finde es einfach genial. Sie spielen wirklich befreit auf, und vor allen Dingen Sukena Sagna, 22 Tore in 3 Spielen, beste Werferin nach der Vorrunde.
Ja, 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 perfekt. Genau so was brauchst du. Schritt. Aber hast du, wenn ich sage 22-22 gewonnen?
Ja, das habe ich verstanden.
Okay, gut, weil ich dachte mir gerade so mal, will der mich ver... Okay, alles klar. Ja, nee, ist
du noch. Nein, ich habe das schon verstanden, worauf du hinaus willst.
ich bin auch Deutschlehrer-Sohn. Ich bin noch auf Fehlerfuchssuche.
Ja, ich merke das schon.
Nein, aber ich finde es allgemein faszinierend, muss ich sagen. Wir haben Senegal weiter in der Hauptrunde. Wir haben den Kamerun weiter in der gleichen Gruppe. Wir haben dann noch Angola mit dabei und ich finde es einfach geil. Ich muss wirklich sagen, ich finde es einfach cool. Also ich brauche jetzt, bin ich auch ganz ehrlich, ne, diesen President's Cup, den es ja gibt, haben wir ja auch schon bei den Männern letztes Jahr gesprochen, glaube ich, um die Zeit oder im Januar und ob das wirklich nötig ist und ob das wirklich sein muss. Aber allein diese Mannschaften zu sehen, muss ich sagen, das ist halt das Schöne auch an so einem WM-Turnier, dass du Exoten mit dabei hast. Einige sind in der Hauptrunde mit dabei, du hast die Afrikanerinnen angesprochen. In der President's Cup Gruppe 1 hast du halt Paraguay, Island, die Frauen und dann China und die grönländischen Inseln. Wie fantastisch überragend ist das denn bitte, dass die grönländischen Inseln die grönländische sich da sagt, nee, wir machen eine eigene Frauennationalmannschaft. Finde ich überragend.
Ja, mega geil. Wirklich, kann man einfach nur sagen, zweite Olympiateilnahme jemals. 2001 waren sie mit dabei, damals 24. von 24 geworden. Mal gucken, ob sie es vielleicht schaffen können, hier so mal einen Sieg zu holen. War natürlich für das Land ein Riesenerfolg auf jeden Fall. Aber natürlich, es macht einfach Spaß, auch die Kleinen dazu. Ich finde auch, Iran hat es auch gegen Deutschland sehr, sehr gut gemacht teilweise. Also es hat auch ganz viel Spaß gemacht zuzuschauen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Auch wenn es am Ende nicht gereicht hat, das war offensiv teilweise echt schön. Und Fatemi Merik hat ja auch dann die Spieler, also Play of the Game Award bekommen, was mich schon ein bisschen überrascht hat. Aber sie hat wirklich gut gespielt, sie hat sich das verdient gehabt. Klar, die Wurfquote mit 39%. Ist jetzt nicht überragend, aber immerhin 14 Tore. Sie ist die Go-To-Guy so ein bisschen in dem Angriff. Und ja, also es macht ganz, ganz viel Spaß. Und ich glaube, jetzt, wenn wir auch noch vorausschauen, es werden, glaube ich, noch wirklich ein paar heiße Tage werden. Und das wird, glaube ich, richtig, richtig spannend, wenn er weiterzieht. Das wird, durchaus eine oder andere Gruppe sehr interessant werden. Wer dann vielleicht dann nochmal für Überraschung sorgen kann. Dann würde ich jetzt den Frauenteil hier schließen, Patrick. Wir machen eine kurze Pause, kommen gleich zurück und gehen zu den Männern rüber in die Bundesliga, European League, aber dazu gleich mehr hier bei Anruf am Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja, jetzt sind wir zurück von den Frauen auf einer kleinen kurzen Pause und wollen jetzt den Blick zu den Männern werfen und natürlich da auch den Blick auf die Aktualität. Und dadurch, dass wir ja mit Patrick jemanden dabei haben, der live mit dabei gewesen ist bei diesem epischen Spiel, kann man vielleicht bisschen sarkastisch beschreiben, zwischen Leipzig und Erlangen. 20-19 heißt es am Ende. Patrick, ich habe ja gesehen, du warst mit deinem Kurs da, der dort mal ein bisschen lernen durfte zu kommentieren.
Ja.
Das war, glaube ich, auch für die keine einfache Aufgabe, so ein Handballspiel zu kommentieren, weil 20-19, das ist schon eine Herausforderung, weil da nicht so viele Tore einfach fallen.
Ja, ich muss auch sagen, für die das mir auch leid, ne? Also nur kurz zur Einordnung, ich bin noch Dozent nebenbei für das Modul Live-Berichterstattung im Sportjournalismus. Und ich habe die quasi dahingesetzt, weil ich mit dem Verein ja wirklich sehr, sehr gut kann und da sehr, sehr viele Leute kenne, ob das Spieler sind oder den Staff oder das einfach eine coole Zusammenarbeit ist mit dem Verein, weil ich ja seit 6, 7 Jahren rumrenne. Und dachte mir so, ich setze dich da hin und die dürfen das Spiel kommentieren. Die erste Halbzeit aus TV-Perspektive, die zweite Halbzeit Hörfunk-Perspektive, um beides mal gemacht zu haben. Und Hörfunk ist sowieso beim Handball oder auch beim Eishockey bei so schnellen Sportarten sehr, sehr undankbar zu kommentieren und beschreibend zu kommentieren. Aber das Spiel, ich saß wirklich da. Ich saß neben meinem Kollegen und guten Bekannten von MDR aktuell. Er hat auch gelitten. Und das war wirklich, es war ein Trauerspiel, also bei aller Liebe, zumindest für die Studis, auch wenn die natürlich gebrannt haben und mega Bock drauf hatten, aber es war ein sehr undankbares Spiel zu kommentieren, wobei man sagen muss, natürlich hat es, so richtiger Sportjournalistensprech, ne? Aber hat natürlich gelebt davon, dass es so, naja, eher düster war und spannend war, um das zu vermeiden, das, was ich eigentlich nicht sagen wollte, genau, und natürlich klassisch, genauso wieder 2 rote Karten, das gehört dazu, oder 3, keine Ahnung, insgesamt, also wieder, also, wo ich auch sage, also als es nach 15 Minuten 2 rote Karten stand und 5-5 Tore, dachte ich mir schon, boah, Freunde, also, boah, heula die Waldfee. Franz Semper kassiert rot in seinem 200. Bundesligaspiel. Insgesamt, das ist natürlich ein perfektes Timing, was er sich da ausgesucht hat. Und auf der Gegenseite habe ich es gerade gar nicht auf dem Schirm, weil der mit Rot runtergegangen ist.
Das war ein bisschen.
Genau, und ich muss schon sagen, also ich fand, wenn du die erste gibst, dann musst du die zweite auch geben, klar. Die erste noch deutlicher für mich, muss ich sagen, weil ich auch finde, also ich habe die Zeitlupe ehrlich nicht mehr genau im Kopf von der ersten. Von der zweiten sage ich ja, den gibst du und das ist auch korrekt und der Unterarm landet da im Gesicht. Ich finde, was da auf Erlanger Seite draus gemacht wird bei dem zweiten, das ist mir ein Roller zu viel auf dem Boden, muss ich ganz klar sagen, das ist eine rote Karte, das kannst du so geben, das ist in Ordnung, das hat Franz danach ja auch selbst gesagt und Runa auf der PK genauso, Sigtriksson, man muss nicht so viel draus machen. Also das ist so ein harter Sport, das sind so harte Brocken, so harte Jungs, das müssen wir nicht machen. In meiner Welt dann so diesen Extra-Roller am Boden, aber so geht's eben weiter, sage ich mal, mit relativ fairen Verhältnissen. Ich habe das Gefühl gehabt, manchmal, um schnell durch mein Spiel, um das Spiel durchzurennen, die Schiedsrichter teilweise ein bisschen komische Linie, die ich nicht ganz immer nachvollziehen konnte, mal mit Entscheidungen, also Pro und Contra auf beiden Seiten, deswegen hat sich's ausgeglichen, alles gut. Wo ich aber dachte, boah, lass das doch laufen. Zwei, drei Offensivaktionen, die von Erlangen zurückgepfiffen werden, wo ich mir nicht ganz sicher war, ob man die pfeifen muss, weil Leipzig einfach auch Glück hat, in meiner Wahrnehmung. Und andersrum dann auch, wo ich sage, boah, weiß ich nicht, ob man das abpfeifen muss. Ein Torhüter-Duell, was richtig Spaß gemacht hat zu schauen, auch wenn man sagen muss, dass die Abschlussqualität auf beiden Seiten eben nicht gut war und da auch Paraden da waren, die geschenkt waren, aber Domenico, mein lieber Domenico Ebner, wieder mittendrin irgendwas mal an die paar 50-60% gehabt, mittendrin mal irgendwann im Spiel, wo ich dachte, Junge, was hast du, Müsli? Sehr geisteskrank. Aber auch Obling auf Erlanger Seite, top. Wie gesagt, weil die verteidigenden Reihen auch gut gespielt haben, die Mittelblocks auch gut gespielt haben und die Jungs teilweise Würfe nehmen mussten auf beiden Seiten, wo ich sage, boah, weiß nicht, ob du die nehmen solltest. Am Ende hast du bei Domenico 44,1% und bei Obling 38,7%. Also das war ein richtig brutales Torhüterspiel. Am Ende 2019 fast noch gefailed, weil Marco Marmic dann auf Leipziger Seite, die bekommen den Ball, die Leipziger. Und Marco sagt danach auch im Gespräch nach dem Spiel und sagte so, er dachte, es sind noch 3 Sekunden zu spielen. Und ich habe original auf der Pressetribüne gesessen, Sebastian, und dachte mir so, ey, wenn jetzt noch 3 Sekunden wären, ich würde den Ball einfach hochfackeln. Ich würde den Ball einfach hochfackeln. Hat Marco auch gemacht, aber es war noch 10 Sekunden zu spielen. Und dann macht es Obling nochmal richtig schnell und Erlangen bekommt noch einen Abschluss, der zum Glück drüber zischt über den Kasten aus Leipziger Sicht. Und dann gucken sich alle an. Domenico rennt zu Marco, will mit dem feiern. Und der ist noch völlig fertig mit den Nerven, weil sich denkt, ja, scheiße, war ganz schön eng die Nummer. Ja, ja. Also, das war echt, echt wild.
Ja, es war auf jeden Fall. Aber es passt irgendwie zu diesem Spiel halt einfach dieses Ende, finde ich. Ne? Also, wo du halt so denkst, okay, das kannst du halt da entscheiden, so einen Moment, aber dann halt wieder so ein Fehler mit reinkommt. Und ja, also wie gesagt, es war kein handballerisches Leckenbissen. Es war wirklich beide Mannschaften, die es enorm schwer getan haben, offensiv. Ich finde Dominik Ilunov gerade richtig heiß. Also richtig, richtig heiß. In den letzten 3 Partien immer mindestens 2-stellig bei den Paraden gewesen. Zeigt auch diese Partie einmal deutlicher. Also wirklich, ich finde, was der jetzt gerade in den letzten Wochen gezeigt hat, ist wirklich, wirklich top. Also für mich ist er auch gerade so ein bisschen auch die Nummer 1 in Leipzig, weil er einfach wirklich dieses konstant gute Alter einfach auch zeigt und dann auch ein bisschen so Severas, der finde ich so ein bisschen auf und ab dieses Jahr ist, noch nicht so ganz überzeugend, wie man sonst von ihm gewohnt ist eigentlich, sich so ein bisschen schwer tut noch, das schon noch so ein bisschen abgelöst hat. Und das ist, glaube ich, etwas, was mich schon ein bisschen überrascht, muss ich zugeben, aber spricht, glaube ich, auch für die Qualität von Ebner. Und ich meine, wir sehen ja, wenn wir nach Hannover gucken, ich glaube, die hätten gerne Dominik Ebner sehr gerne zurück, weil da ist gerade das Torhüter-Problem so ein bisschen vorhanden.
Kommen wir gerne auch sofort zu.
Nein, ich bin sicher zu, aber ja.
Ich finde es halt, also ich gebe dir recht, ich finde es halt dahingehend, also vollkommen richtig, was du sagst. Ich glaube schon, dass so die, also ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Wenn, würde ich es nicht sagen, aber ich weiß wirklich nicht, wie die Absprachen dann ganz konkret im Verein aussahen zu Anfang der Saison bezüglich Torhüterfrage. Ich kann, was ich sagen kann, was wir auch im Trainingslager mitbekommen haben, wo ich ja mit war beim DFK und was ich von meinem Gefühl her nur sagen kann, wie gesagt, es ist ein Gefühl jetzt, es ist Meinung, Privatmeinung, Patrick Fritsche, dass es schon so war, dass Domenico jetzt nicht eingetaktet war als 1 Sternchen plus A Premium-Lösung, sondern ich glaube schon, um Christian richtig Druck zu machen, aber eben mit der Perspektive ganz klar ihn auch ablösen zu können. Also was Leipzig nicht gemacht hat, was sie letztes Jahr vielleicht auch ein bisschen hatten, war eben eine klare Nummer 1 zu verpflichten und dem anderen automatisch die Rolle zuzuschieben als Konkurrenz und als Druckmittel im Training etc. Ich glaube schon, dass das beide ganz klar auch kommuniziert bekommen haben, hey, das soll einfach ein Top-Duo sein. Und im Endeffekt weiß ich auch, weil ich mit einigen Leuten aus dem Verein gesprochen habe, danach und auch davor, dass jetzt, wie es ist, dass das als absolut in Ordnung auch wahrgenommen wird. Weil natürlich ist es blöd, wenn beide nicht performen. Aber jetzt, wenn Christian ein bisschen sich reinarbeiten muss, erst in diese Saison, und Domenico dafür jetzt performt, dann ist mein Eindruck von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe in Leipzig, aus dem Verein und Umfeld, dass das gekauft wird. So, und was ich noch einen Satz dazu noch sagen möchte zu dem Spiel, dann ist es, glaube ich, aber auch auserzählt, das Spiel, weil das war wirklich, naja, jetzt nichts aus der Feinkostabteilung, ne? André Hunason hat mir extrem gut gefallen, muss ich echt sagen. Rückraum Mitte, der jetzt auch natürlich das Vertrauen mehr und mehr bekommt, weil Simon Ernst ja auch gerade nicht spielen kann und Luka Witzke sowieso nicht und deswegen ja auch mehr und mehr Spielzeit bekommt. Vertrag verlängert bis 2026 und ich finde völlig zu Recht, was mir bei ihm so extrem gefällt. Ich weiß noch, wie ich im Trainingslager stand und zu meinem Kumpel, der mit war, gesagt habe: Ey, ein richtiger Zocker. Ist ein richtiger Zocker. Ist ein richtiger Zockertyp einfach. Und das zeigt er und das gefällt mir extrem gut. Und er hat so eine gewisse, und ich hoffe, er weiß, dass ich das positiv meine, wenn er das hört, so eine positiv bekloppte Geisteskrankheit, sich da auch mal reinzuschmeißen, einfach blindlings in so einen Mittelblock mit dreimal Guardiola gefühlt. So nach dem Motto: Er ja, ist mir jetzt egal, ich renne da jetzt drauf und wackel da so lange, bis ich eine Lücke habe. Und wenn es weh tut, ich renne es nächstes Mal wieder drauf. Der schmeißt sich in alles rein, dem ist alles egal, ob das weh tut, ob das zieht, ob das irgendwo klemmt. Das finde ich bei ihm so geil, dass ich mir denke, okay, vielleicht noch ein Abspiel mehr für mein Gefühl, aber er hat so dieses, der geht hin, wo es weh tut. Das ist so typischer Baller und das gefällt mir.
Definitiv kann ich eigentlich nicht mehr so großartig viel hinzufügen.
Nee,
Ja,
Sebastian,
lass uns.
such dir jetzt bitte ein Spiel aus, was richtig Freude macht, ja.
Ja, also ich finde, ich würde aber ein bisschen zu was wegkommen. Also ich finde, wir sollten auf jeden Fall mal über Magdeburg sprechen, weil ich finde, diese Partie, die sie gegen Gummersbach gezeigt haben, gut, wahrscheinlich nicht so viel vorher gesehen, wenn er in der Halle gewesen ist, aber ich finde es halt zwar so eine Partie, wo ich mir denke, so. Das war gerade so ein typisches Magdeburg-Spiel wieder. Eine Partie, wo ich in der ersten Halbzeit den Eindruck habe, hey, die müssen hier eigentlich deutlich höher führen, ach, kriegen es aber irgendwie dann noch nicht hin, weil sie vorne viele Bälle verloren haben, also wirklich brutal viel, aber hätte eigentlich sehr, sehr gut stehen. Und dann hast du so eine Phase, wo die dann, ich glaube, 40 zu 45 Minuten dann in den Rückstand geraten gegen Gummersbach. Bennett Wiegert nimmt die Auszeit, scheißt deine Jungs zusammen. Und Magdeburg gewinnt am Ende diese Partie, weil sie dann halt auch einen Hernandez haben, der dann reinkommt und auch wirklich gut hält, 735% Quote. Und weil sie dann einfach, ja, cool bleiben, abgezockt, so wie eine Meistermannschaft.
Ich habe gerade, das hat natürlich keiner gesehen von euch, ich habe gerade so vehement nicken müssen, genau als Sebastian gesagt hat, typisches Magdeburg-Spiel, weil es original, ich schwöre dir, original Sebastian mein Gedanke war. Weil ich mir so dachte, okay, das ist genau so ein Spiel, wo es eng ist, wo es knapp ist, wo die klare Überlegenheit da ist, aber sie bekommt es nicht umgemünzt. Und du dann das Gefühl hattest, und das hast du schon einige Male gehabt dieses Jahr, okay, heute kannst du knacken. Heute kann eine Mannschaft kommen, wo du es vorher nicht geglaubt hast, die es kippen kann, wo es funktionieren kann. Und dann gewinnen die selbst diese ekligen Scheißspiele, sorry dafür, aber genau das war's, trotzdem eben mit diesen 2 Toren plus. Und
Und
ohne.
stehen jetzt bei 19 Siegen in Folgen.
Ja, ohne Glanz und ohne Gloria, aber trotzdem, dass du mittendrin das Gefühl hast von, ja, das ist aber so ein Magdeburg-Spiel, gewinnen die sowieso.
Ja, es ist
Das
wirklich
ist.
so.
Ich hatte nicht eine Sekunde den Glauben, was ich gerade gesagt habe, dieses heute könnte es kippen. Nee, das Gefühl hat man gar nicht mehr. Es ist eher so dieses, naja, freuen wir uns mal nicht, weil
Schaffen Sie sowieso wieder.
schaffen sie sowieso wieder. Und nochmal, also, mit größtem Respekt, aber es
Auf
nervt.
jeden Fall, ja, also wirklich, wir machen das überragend. Ich möchte da auch gar nichts von wegnehmen. Auch Felix Klar wieder. 10 Tore bei 12 Versuchen, das Spiel geleitet, wie er wollte. Und du darfst ihn nicht vergessen, Magdeburg spielt gerade ohne Grizzly Christiansson, ohne Philipp Weber, ohne Michael Damgaard. Merkst du gar nicht. Also wirklich, das merkst du ja gar nicht. Klar, okay, ne, Weber mal auf und ab, auch Darmgard ist mal hopp, mal top. Aber ich meine, diese Mannschaft, die macht das einfach so gut, so clever. Klar, jetzt hast du natürlich noch die Ferseninprellung von Matthias Muschel, die ein bisschen wehtun wird jetzt in den kommenden Wochen wahrscheinlich, wo er noch nicht sicher ist, wann er wieder spielen wird. Oskar Bergendahl mit seinem ausgereckten Finger wird wahrscheinlich auch, zumindest weil er jetzt mal Champions League mit Sicherheit aussetzen. Aber auch das interessiert die gar nicht. Das machen die einfach so. Die spielen einfach weiter. Du hast dann Lukas Meister in die Abwehr stellt, der sich da über alles reinschmeißt, was irgendwie in den Weg kommt. Also ich glaube, gegen den willst du einfach nicht spielen, weil das wirklich so ein zerstörender Abwehr ist und auch vorne mal für das eine oder andere Türchen auch gut ist, muss man auch schon sagen. Also das hatte Victor auch gemausert dahin. Also es war wieder so dieses typische, ja, Magdeburg gewinnt einfach, weil sie einfach clever sind, die sind abgezockt und sie lassen sich halt einfach nicht aus der Ruhe bringen. Da kann passieren, was will. Das ist denen egal. Das ist denen einfach egal.
Das ist genau das. Und das ist so, das ist dieses, was ich ja einige Male schon gesagt habe, auch dieses, ich bewundere, respektiere und akzeptiere und lobe diese Dominanz von Mannschaften, von Einzelsportlerinnen und Sportlern. Das ist alles toll, das ist überragend, aber ich bin so der Underdog-Typ und mich nervt ab einem gewissen Punkt einfach so eine 19-Siegsserie. Das kann auch bei meinem Verein passieren im Fußball. Mich nervt das regelrecht, wirklich. Ich finde sowas so, ich will sowas nicht haben. Ich will eigentlich am liebsten, wenn es an mir geht, so und alle 18 Vereine am letzten Spieltag noch Meister werden können und absteigen können. Das ist wirklich so meine Traumvorstellung von der Saison, weil dafür leben wir den ganzen Spaß ja hier auch. Aber nochmal, das ist natürlich mit dem Schmunzeln auch versehen. Das ist eine unglaubliche Leistung vom FC Magdeburg, die ich auch sehe, ne? Man sieht mir das nach, dass ich mir das wünsche, dass es einfach spannend ist, einfach für alle. So, und das ist es halt nicht. Aber das wird in Magdeburg allen auch egal sein. Schöne Grüße, ist auch in Ordnung, weil verdient ist es.
Definitiv, absolut verdient. Also, ich glaube, gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Sie machen es einfach wirklich überragend, Woche für Woche und Spiel für Spiel. Das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Dann würde ich sagen, machen wir noch eine kurze Pause, kommen gleich nochmal zurück, gucken wir auf die Kieler auf jeden Fall und auch European League und dann müssen wir auf jeden Fall über die sehr verletzungsgeplagten Berliner sprechen. Aber das sage ich mir hier bei Anruf einmal bei Talk auf meinsportpodcast.de.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Ja, dann sind wir zurück aus der kurzen Pause und wollen nochmal den Blick werfen, natürlich auch auf die Bundesliga und uns mit dem THW Kiel beschäftigen, der ja immer mal ein bisschen rauf und runter ist, spielt, wie wir es so schön beschreiben wollen. Aber diesmal in der Partie waren sie doch wirklich, ja, sehr souverän, sehr gut gespielt, wirklich clever. Hatten ja unter der Woche den Sieg gegen Paris mit knapp gewonnen haben und jetzt dann in daheim 39-30 gegen den BHC. Von vorne bis hinten war das wirklich eine sehr, sehr gute Leistung, haben sich kaum Fehler erlaubt, hatten einen guten Torhüter drinne. Also es war eigentlich so dieser perfekte Tag, den man haben wollte am Sonntag.
Ja, und weil wirklich auch alles funktioniert hat, muss man dazu sagen, ne? Also es war jetzt nicht so,
Ja.
dass da Spieler dabei waren, die auch, sage ich mal, Volume-Shooter-mäßig da 15 Abschlüsse gehabt haben. Es ist eine extrem große Streuung der Torschützen einfach beim THW in diesem Spiel gewesen. Der Top-Werfer hat einfach, also es sind zwei, mit Sven Erich und Niklas Ekberg, die haben 6 Treffer beide. Ja, da ist keiner dabei, der einen extremen Ausflug nach oben macht. Ekberg 6 von 6, 100% Quote stark. 3,7 Meter davon, okay, dahingestellt. Aber dann hast du Rune Dahmke mit 5, Patrick Wienzek mit 5. Du hast Gobindo Martinez, du hast Johansson, du hast einfach eine extrem große Streuung, ganz viele verschiedene Torschützen. Und kein, der so extrem heraussticht. Auf Kieler Seite, beim BRC war es Noah Bayer mit 8 aus 11. Aber das fand ich halt so beim THW so auffällig. Da hat eben wirklich sehr, sehr viel funktioniert. Und auch mal ein Thomas Mirkwa, der mal nicht brutal spielt, sondern eben nur mal sehr gut mit 32%, 33%, irgendwas dazwischen. Wenn der mal so einen halbwegs normalen Tag hat, du konntest dich eben drauf verlassen, dass vorne sehr, sehr, sehr viel reinfällt, weil sowohl Christopher Rudek als auch Peter Johannesson zusammen 11 Paraden ist jetzt nicht wirklich viel, müssen wir mal sagen.
Ja, und zumal auch beide nicht überragende Saison spielen, darf man auch nicht vergessen. Ne? Also ist ja jetzt beide nicht so, dass ich sagen würde, wow, die reißen jetzt alle Bäume aus den Himmeln oder aus dem Boden, so ist richtig. Es war, wie gesagt, es hat einfach gut funktioniert. So, die Kieler hatten den wichtigen Sieg gegen Paris. Ich glaube, es hat nochmal sehr gut getan, dass es auch knapp war. Das ist auch Mick ganz wichtig, dass er auch so ein bisschen auch ein Gefühl kriegt, weil ich finde auch schon, dass Bellerin ihn so ein bisschen auch abgelöst hat, weil der einfach überragend spielt, also gegen Paris 17 Paraden, also boah. Brutal. Also wirklich, das war wirklich eine absolute Transfer-Coup. Ich bin mal gespannt, wann Vincent Gerard irgendwann mal zurückkommt, weil das ist ja auch noch irgendwie so ein Thema. Vielleicht kommt der mal irgendwann im neuen Jahr zurück. Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Das ist wohl eine schwierige Verletzung. Aber bisher läuft das zumindest im Tor jetzt wieder ein bisschen besser. Und diesmal hat auch die Mannschaft genutzt. Der Einzige, der nicht getroffen hat, war Magnus Landin. Der hat 0 von 1 gehabt, aber ansonsten hat sich jeder eintragen können. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber ja. Also wie gesagt, das war in Ordnung, sie haben es wirklich gut gespielt und das war auch, glaube ich, ganz wichtig, jetzt auch mal wieder so ein bisschen, ja, auch so einen Gegner zu schlagen, den du auch schlagen musst, wo man gerne auch vielleicht auch mal ein bisschen zuletzt ein bisschen geschwächelt hat, nicht diese Top-Leistung gezeigt hat, ne, Stuttgart beispielsweise vor einer Woche, wo es nicht so gelaufen ist, also von daher war das, glaube ich, einfach für die Kieler ganz wichtig, für die Moral, um einfach da so ein bisschen da mit ein bisschen, ja, bisschen Mut auch in die nächsten Wochen zu gehen, ein bisschen besseren Gefühl einfach, denn da stehen auch noch wichtige Partien an und da möchte man ja möglichst wieder ein bisschen auch rankommen an die ganz oberen Plätze, denn 7 Punkte sind man schon hinter Magdeburg und wenn man ganz oben angreifen will, glaube ich, darf man sich nicht mal so viel erlauben, wenn man sieht, wie Magdeburg ihre Spiele gewinnt, deswegen auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Dann würde ich sagen, Patrick, machen wir einmal den Schwenk rüber zur European League. Bevor wir auf die Ergebnisse sprechen, möchte ich mit dir über den Modus sprechen, weil das ist mir jetzt wieder heute mal so vor Augen geführt worden ist, dass wir zwei Gruppenphasen haben. Also einmal die Vorrunde und einmal die Hauptrunde. Die Punkte nimmst du mit, also gegen den Gruppenzweiten in die Hauptrunde. Ich bin ja kein Fan von solchen doppelten Gruppenphasen. Wie sieht's denn bei dir aus? Kannst du mir was Positives zu diesem Modus sagen oder findest du auch, dass es dringend abgeschafft werden gehört eigentlich?
Boah, ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich auch kein Freund davon bin. Also das ist einfach für mich. Ich kann den Charme mitnehmen bei einer EM und bei einer WM, dann macht das von mir aus so, dann, ne, dass da auch einfach neue Konstellationen entstehen können aus eben der Tatsache heraus, dass man nur gegen Mannschaften Punkte mitnimmt, die man besiegt hat aus der Gruppenphase, die auch weiterkommen und so. Das hat Charme. Aber ich finde, das ist so, das wird einfach einem internationalen Geschäft nicht gerecht in meiner Wahrnehmung. Also das ist halt, im Endeffekt wirst du vielleicht für eine trotzdem starke Leistung nicht bestraft, aber auch nicht belohnt in der nächsten Runde, weil es halt keine nächste Runde gibt, sondern weil es eben eine Hauptrundengruppe ist. Wenn du zum Beispiel dich noch irgendwie weiter wirkst durch zwei spektakuläre Spiele hinten raus oder du durch ein spektakuläres Spiel hinten raus und dich dann noch weiter qualifizierst für die Hauptrunde, aber dort, weil du zum Beispiel gegen deinen Kontrahenten so dermaßen reingeschissen hast, dass du da nichts mitgebracht hast, mit einer extrem großen Tordifferenz dann startest und in der anderen Gruppe zum Beispiel Mannschaften weiterkommen, wo du gar nichts kannst, wo du im Vorfeld noch gar nicht die Möglichkeit hattest, quasi gegen anzuspielen und gegen anzukämpfen, dann schon im Prinzip geschunden wirst und den Nachteil hast, dass du da schon mit so einem Minuspolster reingehst, weil die Gruppenkonstellation eben vielleicht für die anderen Mannschaften in der anderen Gruppe wesentlich besser ist, das ist für mich so ein bisschen, das ist so wie Relegation light.
Ich weiß, was du meinst. Also bin ich komplett bei dir. Ich kann da auch nicht wirklich was abgewinnen, zumal ich auch nicht sehe, dass das jetzt brutal spannend durchgewogen ist. Also wenn ich mir jetzt mal angucke, die Gruppen, wer weitergekommen ist, da ist jetzt nichts Überraschendes mit dabei. Ja, okay, gut, vielleicht dann wirklich spannend war es natürlich in der Gruppe C, wo dann wirklich drei Teams auch noch im letzten Spiel darum gekämpft haben und so, aber ansonsten war das großteilig schon vorher entschieden. Mein Gott, was willst du dann da mehr machen? Also das muss man jetzt nicht großartig verkünsteln. Dann machst du dann einfach ein Sechzehntelfinale, wenn du es möchtest, mit acht Gruppen unbedingt und dann ist es doch so, mein Gott. Und dann machst du vielleicht nicht nur Hin- und Rückspiel, was natürlich im Hin- und Rückspiel ein bisschen schwieriger ist, eine Mannschaft zu besiegen, sondern machst einfach nur ein Hinspiel. So, kann man auch überlegen. Aber ich finde halt diese eine Gruppenphase, wie die andere Gruppenphase in dem europäischen Geschäft, wo ich sowieso finde, dass die ERF im europäischen Geschäft viel Raum nach oben hat. Champions League für mich beispielsweise. Also ich finde, man braucht nicht so eine lange Gruppenphase, aber gut. Ja, ich glaube, wir können uns nicht drüber aufreden. Die ERF wird sowieso machen, was sie für richtig halten und was sie denken, was richtig ist. Ich finde es nicht gut, aber gut. Lass uns gleich mal aufs Sportliche zu sprechen kommen, denn wir müssen schon drüber reden, denn dieses Format hat zwei deutschen Teams schon ein bisschen wehgetan. Da müssen wir auf jeden Fall über eine Mannschaft sprechen, die das nämlich nicht hinbekommen hat, beides mitzunehmen, und zwar unter anderem natürlich die Rhein-Neckar Löwen. Die haben ihr letztes Spiel verloren gehabt, schon verloren auf jeden Fall beim HBC Nord. 25-32 haben sie das Rückspiel verloren und gehen somit mit 2-2 Punkten in die Hauptrunde-Gruppe, was natürlich ein bisschen blöd ist, weil man auch den direkten Duell verloren hat. Das heißt, man hat ein bisschen schlechteres Torverhältnis, mit dem man reingeht und so ein bisschen was gut machen muss. Und ich finde, auch da hat man wieder so gesehen, dass diese Mannschaft so ein bisschen so mal hopp, mal top ist. Die Tore haben es ganz okay gemacht, finde ich. 10 Paraden, klar, mit Halmgren noch nicht ganz mithalten können auf der anderen Seite, aber ich finde halt, die Löwen sind bei mir gerade so ein bisschen so, es ist halt zu schwankend einfach in ihrer Reise. Sie sind nicht so mehr so stark wie noch zu Anfang der Hinsezeit in dem ersten, keine Ahnung, was war das, erste Halbsaison und ein bisschen darüber hinaus auf jeden Fall.
Ja, es ist, also.
Das ist nicht böse gemeint, also ich meine,
Was ich mir aufgeschrieben hatte, deswegen hast du es halt vorweggegriffen auch, ne? Genau, es sind diese Schwankungen einfach. Du hast Spiele nach wie vor, die unglaublich viel Spaß machen, weil natürlich auch die Qualität in der Mannschaft ja eigentlich nahezu dieselbe ist wie letztes Jahr. Da hat sich jetzt in meiner Welt nicht allzu viel verändert. Du hast ein unglaublich starkes Torhüter-Duo/Trio eigentlich, wenn du ehrlich bist, mit einer absoluten Luxussituation, die es so eigentlich nicht wirklich mehr noch gibt irgendwo im deutschen Top-Handball. Und du hast den eventuell bald oder bald ein bisschen später besten Rückraumspieler der Welt mit dem Potenzial dazu, der es auch immer wieder zeigt und noch der unglaublich jung ist und dass das Potenzial auch hat, aber der jetzt eben vielleicht auch diese nächsten Schritte langsam gehen muss, noch mehr Verantwortung an sich zu binden und noch mehr eben auch Spiele rumreißen zu können, die vielleicht mannschaftlich gesehen erstmal nicht so wirklich gut funktionieren, die nicht so dominant sind, und eben da auch jetzt eben für Juri Knorr die und das wird er auch selbst wissen und das wird er auch selbst wollen, jetzt eben die Aufgabe sein wird, eben dann diesen nächsten Schritt dahingehend auch zu machen, solche Spiele auch alleine zu biegen oder eben solche Schwankungen auszugleichen und das regelmäßiger von seinem Team. Wobei ich ganz klar sage, es ist natürlich nicht seine alleinige Aufgabe, dafür zu sorgen, dass du so ein Spiel noch drehst, weil wie gesagt, -7, du hast Halkomson angesprochen, 15 Paraden von ihm, war halt auch einfach schwer im Land der Blaskapelle.
Natürlich, also definitiv, das war alles anders einfach, und wir dürfen auch nicht vergessen, natürlich, ne, bei den Löwen haben die auch gerade viele Verletzungssorgen, ne, eine Hand nicht mit dabei ist beispielsweise, aber auch natürlich darüber hinaus, es gibt einige Spieler, die nicht mit dabei sind, ne, also Uwe Gensheimer, der ja immer noch nicht wieder fit ist, der nicht einsatzbereit war, also da haben die schon noch ein bisschen auch Sorgen im Rückraum und auch im allgemeinen Team, wo man dann noch schauen muss, okay, gut, ne, wie kann man das halt auffangen, das ist natürlich nicht ganz so einfach, aber wie gesagt, also wenn ich das Spiel sehe, jetzt gegen Hamburg und das heute, das waren halt schon wieder zwei verschiedene Gesichter, die man gezeigt hat. Und das ist halt natürlich dann auch ein bisschen schade, und dann ist man auch nicht mehr so ganz glücklich, weil, wie gesagt, es geht halt mit 2-2 halt in die Hauptrunde halt rein. Und man muss halt jetzt gucken, dass du das halt möglichst wieder aufholst, weil du ja nicht unbedingt in diese ich sag mal so, in diese Playoff-Runde ja eigentlich rein möchtest, ne? Weil das ist ja etwas, was man, was alle immer gerne vermeiden wollen, haben wir gar keinen Bock zu, dann möchtest du direkt fürs Viertelfinale qualifizieren, dann kannst du, bist nämlich schon mal durch, kannst du mir nochmal zwei Spiele sparen. Deswegen ist das, glaube ich, wäre es für sie sehr wichtig gewesen, wenn man mal gucken, Gruppe B, wenn dann dazu kommt, das ist dann, ja, schon nicht mal so ohne Hannover und Gornik Zabrze. Also von daher, ja, wird das natürlich auch sehr spannend. Natürlich auch solche, die wollen natürlich möglichst beide weiterkommen. Glaube ich zumindest auch, dass sie es schaffen werden, zumindest in die Playoff-Runde, denn ich denke schon, dass Gornik Zabrze noch schon drunter ist, von dem Niveau her unter den beiden Mannschaften. Aber auch da hat man gesehen, jetzt heute am Dienstagabend, dass sie auch durchaus gut spielen können. Ne? Hatten sie durchaus im Rande die Tage, die Hannoveraner, 19-14 haben sie geführt zur Halbzeit, am Ende verlieren sie zwar noch, weil Hannover in der zweiten Halbzeit so 10 Tore zulässt, obwohl die Torhüterleistung das eigentlich gar nicht so widerspiegelt. Aber das ist halt, glaube ich, auch das, was Hannover so ein bisschen gerade noch auszeichnet. Sie müssen halt immer es schaffen, diese Torhüterleistung, die zurzeit nicht in dem Sinne da ist, auszugleichen. Und das kriegen sie mal gut hin, mal nicht so gut hin. Und das fängt dann damit, steht auch so, fällt auch so ein bisschen diese Ergebnisse, finde ich. Also zumindest mein Eindruck.
Ja, du hast ja vorhin schon angesprochen, ne, dass man natürlich mit Domenico Ebner einen sehr starken Keeper, der gerade auch immer weiter an der Formschraube dreht, natürlich auch abgegeben hat. Auch weil, wie sage ich das jetzt, weil eben auch die Entwicklungschancen bei Hannover Burgdorf nicht so torhüterlich möglich gesehen werden von einigen Spielern, wie es eben, sage ich mal, der individuelle Wunsch von Spielern manchmal ist und von Torhütern, die sich eben weiterentwickeln wollen und auf die nächste Stufe kommen wollen. Und es ist schon so, dass das Torhüterproblem von Hannover Burgdorf jetzt nicht erst was ist, was dieses Jahr jetzt auftaucht, sondern was auch so eine gewisse Grundsatzfrage in dem Verein ist und was auch zumindest Diskussionsthema ist. Auch mit den Torhütern, auch mit eventuellen Neuzugängen, auch mit Kollegen aus der HBL auf der Position, dass es eben schon auch ein Anführungszeichen Problemfeld ist, weil es da eben manchmal auch unterschiedliche Meinungen gibt bezüglich Torwartspiel, bezüglich Grundidee und bezüglich eben der Weiterentwicklung von Spielern, um das mal ganz, ganz grob vorsichtig zu formulieren. Auf der anderen Seite natürlich, wenn sie das noch kitten und diese Konstanz reinbringen, die sie die letzten zwei Jahre wieder ausgezeichnet hat auch, dann ist das eine extrem starke Mannschaft. Und ich meine, ne, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, die nehmen trotzdem erstmal 4 Punkte mit in die Hauptrunde.
Ja, natürlich. Also, ne, wie gesagt, das nehmen sie auf jeden Fall mit. Das Unentschieden hatten sie gegen Kriens, das ist jetzt in dem Sinne egal. Also, das ist wirklich jetzt nur noch Makulatur, weil, wie gesagt, Kriens ist nicht weiter. Sehr schade natürlich, ja, weil wir uns erinnern, Kriens, dort hat Andi Schmid gespielt, sein letztes European League-Spiel, europäisches Spiel, das er jetzt dieses Jahr hatte, hat er nochmal, ja, war mal ein bisschen natürlich was abklingen lassen, hat er schon noch gegen Hannover gezeigt gehabt, wo er wirklich nochmal richtig, richtig abgerissen hatte. Jetzt waren es 5 von 8. Also von daher hat er nochmal so mal das letzte Mal ein bisschen was zeigen dürfen, bevor er dann ja bei der EM in Deutschland im Januar dann als Nationaltrainer an der Seite der Schweizer stehen wird und dann hier in der Arena in Düsseldorf dort an der Seite hier stehen wird. Bin mal sehr gespannt, wie das funktioniert. Lass uns aber vielleicht noch zum Abschluss kurz auf jeden Fall über die Füchse zu kommen, die ja auch klar gewonnen haben, das letzte Spiel. 34-23, müssen wir nicht drüber reden, aber was jetzt gerade so ein bisschen bei den Füchsen das Thema ist, ist Verletzungssorgen. Mattes Langhoff jetzt auch noch verletzt. Und ich meine, sie haben dieses Spiel gewonnen, ja, muss ich mal auf der Zunge gehen zu lassen, obwohl die eigentlich, also wirklich von der ersten Mannschaft war eigentlich kaum einer mit dabei. Also, wenn ich mir den Kader durchlese, ist es halt Nils Lichtlein, Koppeljahr, Tolbring, Haku West, Taigum und Kiriev. Ansonsten ist da nur Jugendspieler, Spieler aus der zweiten Mannschaft und sie gewinnen halt trotzdem. Das ist brutal, wenn du das überlegst.
Ja, das ist eine Qualität in der Breite, die, jetzt darf man bei allem Respekt natürlich auch den Gegner mit Ishvidac Ljubuski nicht höher hängen, als er ist. Ne? Der ist bisher sieglos aus Bosnien in der Gruppenphase. Und eventuell hätte er sowieso geschont, Jaron Siewert, einfach weil der Gruppensieg feststand, das Weiterkommen stand schon fest. Aber ja, das ist einfach eine Entwicklung, die fantastisch ist. Weil unabhängig davon, wie großartig das für die Jungs ist, da waren ja auch viele dabei, die ihre ersten Einsätze feiern durften, allgemein für die Profis, mit William Reichert zum Beispiel, der Anfang durfte mit 17 Jahren direkt von Beginn an, der eigentlich A-Jugend spielt oder halt bei der zweiten und dort eben da unterwegs ist. Und das ist schon auch ein schönes Versprechen einfach an die Zukunft, dass eben auch diese Grundidee und die Füchse haben, mal wirklich wieder eine Rolle zu spielen, anzugreifen ganz oben, mal diesen großen Wurf endlich zu schaffen, dass es eben auch substanziell eine Aufgabe ist, die sie sich die nächsten Jahre vielleicht noch vornehmen und stellen können, einfach weil das, was nachkommt, Stand jetzt natürlich, plus Neuzugänge von außerhalb, von extern, da einfach vielversprechend sind. Und nochmal, es war sicherlich einer der schwächsten Vertreter in der European League, aber es ist trotzdem auch kein Karnevalsverein. Also wir sprechen trotzdem vom europäischen Geschäft. Und das ist einfach eine Sache, die mega, mega gut war. Und man muss dazu aber auch sagen, dass eben Kireev wieder am Tor stand bei den Füchsen und 16 Paraden hatte. Deswegen wirkt es auch nochmal so knapp. Wenn du einen Torhüter hast, der keinen Sahnetag hat, dann wird es auch nochmal enger. Das kommt eben noch on top mit oben drauf, dass er da halt wirklich 16 Paraden hat, 7 Meter wegnimmt und Grundmann auch noch 2. Da hast du schon mal 18 Paraden, was schon mal ein Brett ist.
Natürlich, definitiv. Aber wie gesagt, das ist halt trotzdem auch die Jungs müssen dann auch nur umnutzen, ne? Also auch nicht da. Ist nur ein anderer Torhüter, muss sich ein bisschen anders umstellen. Da auch natürlich noch eine andere Mentalität, die halt reinkommt, ne? Also noch gerade die Mannschaften, da auch aus dem Bereich, aus dem ehemaligen Jugoslawien-Bereich, ist ja schon auch Mannschaften, die dadurch bekannt sind, da harter zuzupacken, auch wirklich mit Körperlichkeit zu arbeiten. Und das ist natürlich etwas, wenn du das jetzt nicht so gewohnt bist, ist das natürlich schon noch eine riesengroße Herausforderung. Und da möchte ich auf jeden Fall mal eine wirkliche Wurfquote gesehen, die ich noch so selten gesehen habe. Diano Šeško, 3 von 14. Das ist wirklich, ja, sehr, sehr schwach. Aber ich habe es gerade nämlich noch gesehen, weil ich die Statistik offen habe, das wollte ich auf jeden Fall erwähnt haben. Das ist schon, ja, der Mann hatte keinen guten Tag. Ich glaube, das kann man ganz gut zusammenfassen. Aber hat immer weitergeworfen. Das ist so, es gibt so Leute.
Ja, gut, das ist ja immer mich erinnert das an dieses eine Spiel, ich weiß nicht mehr gegen wen, wo er mir richtig leid tat, Franz Semper bei Leipzig, wo er, glaube ich, 1 aus 11 oder 2 aus 11 hatte, wo ich auf der Pressetribüne saß, irgendwann mir gedacht habe, du bist ein cooler Typ, aber bitte hör heute auf zu werfen, versuch es nicht zu erzwingen. Das macht's fürs Selbstvertrauen nicht besser. Das macht's fürs Selbstvertrauen nicht besser. Ich kann voll verstehen, dass man das erzwingen will. Ich bin auch so ein Brechstangentyp, ja. Aber das sind schon Quoten, wo man irgendwann sagt, da musst du eben auch aufpassen, dass du dir mental nichts kaputt machst, so, wenn du es so verkrampft versuchst. Ja.
Ja, definitiv. Aber gut. Wie gesagt, die Mannschaft ist erstmal ausgeschieden. Mal gucken, ob wir sie im kommenden Jahr dann wiedersehen in der European League. Schauen wir mal. Wäre natürlich für die Mannschaft natürlich sehr schön, was natürlich auch für sie, klar, mega Geschichten sind, mal bei den Füchsen Berlin zu spielen, die Mannschaft, die ja auch zu den europäischen Top-Teams holen und dann zumindest eine Halbzeit lang mitzuhalten, auch wenn es nur in Anführungszeichen die B-11 gewesen ist. Aber trotzdem haben sie sehr gut gemacht, haben gut mitgehalten und ja, am Ende, wie gesagt, gewinnen die Berliner, ziehen ebenso verlustpunktfrei ein, während die Flensburger, die nochmal richtig gewonnen haben, auch ja mit 2-2 in die Hauptrunde einziehen, weil sie das Spiel letzte Woche in Kadettschaffhausen knapp verloren haben. Also es wird mit Sicherheit dann nochmal, wird natürlich auch spannend werden in der Hauptrunde. Ich bin mal sehr gespannt. Also die Flensburger bekommt dann mit Beriborg Silkeborg und Vojvodina zu tun in der Hauptrunde. Und die Berliner müssen dann gegen Constanta und gegen Sporting Lissabon ran. Und dann schauen wir mal, wie es dann dort weitergehen wird. Das wird aber erst dann nach der Winterpause der Fall sein. Also von daher haben die dann jetzt erstmal ein bisschen Ruhe. Da können sie ein bisschen entspannen, mal ein bisschen runterfahren, weniger Spiele haben und dann geht es dann wieder nach der Winterpause hoch. Aber wie gesagt, da stehen noch einige Spiele an, bis es dann soweit ist erstmal, Bundesliga, DFB-Pokal. Und deswegen sollte unser Podcast weiterhin folgen, denn wir drehen natürlich weiter fleißig drüber und natürlich auch über die Frauen-WM, die wir natürlich weiterhin fleißig begleiten. Ich habe es gesagt, 7. Dezember ist es soweit, also von daher schon mal ganz dick im Kalender einmarkieren. Das Spiel 18 Uhr gegen Rumänien, ganz fett markieren. Die Kollegen von Sportdeutscher TV übertragen das live mit Tobias Schiemann und Ina Großmann, die zwei, die das wieder machen werden. Und dann schauen wir mal, was die deutschen Damen dann dort abreißen werden. Wir werden drüber reden hier bei uns im Podcast. Könnt uns folgen bei den Podcatcher eurer Wahl oder bei Social Media. Auf Facebook, Twitter, Instagram findet ihr uns mit dem Handle Anwurf dort jeweils. Und hören wir uns dann spätestens in den nächsten Tagen wieder hier bei Anwurf im Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel, ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse, überall, wo es Podcasts gibt.
Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.